mich das beeindruckendste Beispiel ist eigentlich die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Da ist es ja tatsächlich gelungen, mit massenhaften zivilen Ungehorsam, mit Streiks, mit gewaltfreien Aktivitäten, die Mehrheitsgesellschaft, also die weiße herrschende Mehrheitsgesellschaft in den USA, dazu zu bringen, die Rechte der schwarzen Bevölkerung anzuerkennen und wirklich Veränderungen in Gang zu setzen, die bis heute auch nachwirken. Wenn wir sehen, wir haben jetzt zum ersten Mal einen Schwarzen als US-Präsidenten, das wäre noch vor 50 Jahren gar nicht vorstellbar gewesen.
Gandhi hat ja eigentlich auch soziale Verteidigung propagiert. Können Sie dazu vielleicht nochmal ein Beispiel nennen?
Ja, auch das ist ein eindrucksvolles Beispiel. Gandhi hat die britische Besatzungsmacht in Indien an ihrer schwächsten Stelle angegriffen, an ihrer neuralgischen Stelle, nämlich an wirtschaftlichen Punkten. Also zum Beispiel der berühmte Salzmarsch. Damit haben sie massenhaft gegen das Salzmonopol der Briten verstoßen. Oder auch das Spinnrad, was heute noch Symbol in der indischen Nationalfahne ist. Das war eine bewusste Auflehnung gegen das Verarbeitungsmonopol, was die Briten für Stoffe und Garne hatten. Also sie haben wirklich das geschafft, an den wirtschaftlichen Interessen der Briten anzusetzen und da einen massenhaften Widerstand zu entfachen und das zu koppeln auch mit einer politischen Bewegung, die eben für die Unabhängigkeit Indiens eingetreten ist und viele, viele Leute mobilisiert hat. Also das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Elemente der sozialen Verteidigung wirken können. Also auch wenn das nach unserem heutigen Verständnis, nach dem Konzept, beide Beispiele auch noch keine komplett ausgearbeiteten sozialen Verteidigungskonzepte waren, sieht man da doch, dass schon einzelne Elemente aus diesen Konzepten ziemlich wirksam sein können.
Auf welches aktuelle Szenario könnte man denn das Konzept der sozialen Verteidigung anwenden?
Das ist ja ein Konzept zur Abwehr von inneren und äußeren Bedrohungen für eine Gesellschaft, also zum Beispiel gegen eine Besatzung, wie sie im Augenblick von den britischen und amerikanischen Truppen im Irak ausgeübt wird. Und auch da gibt es Gruppen, die sich zunehmend auf Gewaltfreiheit orientieren und eben diese Elemente der sozialen Verteidigung anwenden, um sich gegen die Besatzung zu wehren. Ein weiteres Beispiel ist Myanmar, also Birma, wo eben die Anhängerinnen und Anhänger von Aung San Suu Kyi gewaltfrei gegen die innere Besetzung der Gesellschaft durch das Militärregime aufstehen.
Welche neuen Probleme könnten denn mit eben der Methode der sozialen Verteidigung auftreten? Beziehungsweise gäbe es überhaupt welche?
Ja, natürlich ist das Risiko für diejenigen, die gewaltfreie Verteidigung, soziale Verteidigung organisieren und anwenden, relativ hoch. Also man muss bereit sein, es muss eine Bereitschaft geben, auch ein hohes persönliches Risiko auf sich zu nehmen, also wie man zum Beispiel auch an Gandhi oder Martin Luther King sieht. Und deswegen gibt es auch mal wieder das Risiko, dass eben Gruppen der besetzten oder unterdrückten Bevölkerung dann doch wieder zur Gewalt greifen und von sich aus die Gewaltspirale wieder in Gang setzen. Dafür braucht es eigentlich relativ wenige Leute. Das sind so die Probleme, mit denen soziale Verteidigung zu kämpfen hat. Aber wenn man sich dessen vorher bewusst ist, dann kann man da auch entsprechend gegensteuern. Und wir gehen auch davon aus, dass das Risiko für Leib und Leben und Gesundheit der Menschen im Grunde genommen bei einer gewaltfreien Verteidigungsstrategie immer geringer ist als bei einer gewaltsamen.
Wie sehen denn die notwendigen Schritte aus, um vom Militär weg hin zur sozialen Verteidigung zu kommen? Also wie steigt man am besten aus dieser Spirale der Gewalt und Gegengewalt aus?
Ja, das Wichtige ist, dass man parallel fährt. Man muss aus der jetzigen Verteidigungsphilosophie, die eine militärische ist, die auch immer den eigenen Angriff auf einen möglichen Gegner mit in Betracht zieht und vorbereitet, daraus muss man aussteigen, Schritt für Schritt, durch Abrüstung, durch strikte Defensivorientierung zunächst des noch vorhandenen Militärs. Und parallel muss man eben die Strukturen und Institutionen der sozialen Verteidigung aufbauen, muss die Gesellschaft so umbauen, dass sie sozial verteidigt werden kann und die Bevölkerung für dieses Konzept gewinnen. Denn es ist wichtig, auch zunächst mal zu klären, was ist eigentlich der Verteidigungswerte, also was ist das, was uns als Zivilgesellschaft wichtig ist zu erhalten und wo wollen wir ansetzen.
Wie könnte man denn die Bevölkerung von der Idee der sozialen Verteidigung Ja, begeistern. Ich denke mal, im Moment würden die meisten das eher für ineffizient oder lächerlich oder sowas halten.
Ich denke, das Wichtige ist dabei, dass man Erfolge präsentiert. Nein, nicht nur präsentiert, sondern dass man den Leuten wirklich zeigt, wenn du dich gewaltfrei dafür einsetzt, was dir wichtig ist im Leben, in der Gesellschaft, im Staat, dann kannst du das auch durchsetzen, gemeinsam mit anderen. Ein Beispiel ist für mich hier in Deutschland zum Beispiel die Anti-AKW-Bewegung mit dieser Kampagne x-tausendmal quer, wo ja immer mehr Leute auch bereit sind, sich wirklich mit ihren Körpern und mit ihrer Fantasie und Kreativität einzusetzen gegen diese Bedrohung durch die Atomindustrie. Und ich bin sicher, dass das früher oder später auch zum Erfolg führen wird. Und das wird ganz viele Leute ermutigen, diese Methoden auch weitergehend anzuwenden.
Wie würde die Gesellschaft dann aussehen, die sich mit den Mitteln einer sozialen Verteidigung gegen Angriffe behauptet?
Es ist erstmal ganz wichtig, dass so eine Gesellschaft sehr demokratisch ist. Und zwar in dem Sinne der Beteiligung möglichst vieler an Entscheidungen. Denn wenn ich an einer Entscheidung beteiligt bin, oder wenn ich an der Schaffung von Strukturen oder Institutionen beteiligt bin, dann bin ich auch bereit, die zu verteidigen, mich dafür einzusetzen. Dann ist es wichtig, dass es eine große Vernetzung gibt, und zwar primär weniger über neue Technologien, also Internet oder sowas, sondern dass die Menschen wirklich miteinander auch verbunden sind und auf persönliche Art und Weise sich organisieren, um miteinander in Kontakt zu sein. Denn ich muss mich bei der sozialen Verteidigung auch auf die anderen Leute verlassen können, mit denen ich da zusammen agiere. Und dafür muss ich sie persönlich kennen. Und diese neuen Technologien sind unglaublich störanfällig und leicht zu überwachen. Und man muss wirklich da nochmal neue Strukturen aufbauen. Dann ist wichtig, dass diese Gesellschaft dezentral organisiert ist, vor allem auch die Wirtschaft, vor allem auch die wichtigen Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, damit sie weniger angreifbar sind. Also zum Beispiel Großkraftwerke zur Energieversorgung sind nicht nur umweltpolitisch sehr riskant, sondern die sind auch Sicherheitsrisiken. Das sind auch Angriffsziele, die leicht zu zerstören sind. Wenn man eine dezentrale Energieversorgung hat in einer Gesellschaft über regenerative Energien, über Sonne, über Wind, über Erdwärme und so weiter und so fort, das ist wesentlich weniger angreifbar und kann besser geschützt werden und kann also nicht zum Erpressungspotenzial werden. Es braucht flache Hierarchien, in denen auch einzelne wichtige Funktionsträger unter Umständen leichter ersetzbar sind, wenn die zum Beispiel von einem Besatzer kaltgestellt oder außer Landes getrieben werden. Und es braucht eine Gesellschaft, die eigentlich nicht technokratisch, sondern basisdemokratisch aufgebaut ist.
Nehmen wir mal an, ein Staat hat jetzt eine militärische Verteidigung und ein anderer eine soziale Verteidigung. Und dann greift der Staat mit dem Militär den anderen an. Wie reagiert man dann gewaltlos auf einen Angriff?
Soziale Verteidigung ist kein Konzept gegen einen Angriff, sondern gegen eine Besatzung. Also der Angriff wird zunächst mal geschehen. Das fremde Militär wird einmarschieren und dann muss es ja versuchen, eine irgendwie geartete Herrschaft zu etablieren. Und an dieser Stelle setzt die soziale Verteidigung an, also indem zum Beispiel konsequent die Zusammenarbeit mit den Besatzern verweigert wird, indem ihnen die Verfügungsgewalt über industrielle, wirtschaftliche Energie und energietechnische Anlagen und so weiter nicht zugestanden wird oder indem dafür gesorgt wird, dass zum Beispiel gefährdete Personen versteckt werden, dass sie nicht gefunden werden können, indem Kommunikationsstrukturen aufrechterhalten werden, zu denen die Besatzer keinen Zugang haben und so weiter und so fort.
Wie würde man denn mit sozialer Verteidigung zum Beispiel auf Terrorismus reagieren? Ist soziale Verteidigung da überhaupt noch realistisch?
Ich denke, das ist überhaupt das einzig Realistische. Wir haben gerade gesehen, am 11. September 2001, dass auch ein noch so hochgerüsteter Staat, also auch die größte Militärmacht der Welt, nicht sicher ist vor Terrorangriffen. Und zunächst mal muss man sich darüber im Klaren werden, dass auf militärische oder polizeiliche Art und Weise keine hundertprozentige Sicherheit dagegen herzustellen ist. Also es sei denn um den Preis des völligen Freiheitsverlustes, der kompletten rund um die Uhr Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger. Aber das Ziel von Terror ist ja immer Schreckensherrschaft. Also dass man die Leute in Angst und Schrecken versetzt und darüber bestimmte Dinge durchsetzt. Ich glaube, dass so eine zivilcouragierte Gesellschaft, die in sozialer Verteidigung ausgebildet ist und die eine klare Haltung zur Gewaltfreiheit hat, sehr viel weniger Angriffsziel von Terroristen werden kann. Also es hat auch einen Präventivcharakter. Und beispielsweise gegen Militärputsche oder reaktionäre Machtübernahmen ist das, glaube ich, sogar noch viel effektiver als die recht organisierte Sicherheitskräfte, wenn man einfach von unten her denjenigen, die die Demokratie zerstören wollen, die Machtbasis verweigert.
Aber denken Sie nicht, dass zum Beispiel für Terroristen jetzt ein Staat, der soziale Verteidigung hat, irgendwie attraktiver wäre für eine Terrorattacke als einer, der jetzt irgendwie Polizeigewalt oder sowas hat?
Also ich rede ja gar nicht der Abschaffung der Polizei das Wort, aber ich glaube tatsächlich eine Vorstellung, dass man sich gegen Terrorismus militärisch verteidigen kann, dass das illusionär ist, das funktioniert nicht. Ich meine, wir führen jetzt in Afghanistan seit 8 Jahren einen sogenannten Krieg gegen den Terror. Ich sehe nicht, dass unsere Welt dadurch in irgendeiner Art und Weise sicherer geworden ist. Und zum Aufbau der sozialen Verteidigung gehört auch, dass man nochmal in ganz anderem Maße über Prävention nachdenkt. Also dass man noch viel mehr auch guckt, wo sind mögliche Konfliktherde und wie kann man die im Vorfeld so entschärfen, dass sie nicht zu Gewalt eskalieren.
Wie sieht denn generell so die Entwicklung in der letzten Zeit aus? Ist die soziale Verteidigung heute überhaupt noch ein Thema?
Die soziale Verteidigung ist ja entwickelt worden, auch unter den Bedingungen des Kalten Kriegs. Und seit dem Ende des Kalten Kriegs stehen wir ja vor einer anderen Situation, weltpolitisch gesehen und auch hier in Deutschland. Während des Kalten Kriegs war die Bundesrepublik und auch die DDR, das war sozusagen bedrohtes Territorium. Also es war eigentlich klar, sollte es zu einer gewalttätigen Eskalation in diesem Kalten Krieg kommen, dann wären wir hier der Kriegsschauplatz. Heute ist das ja so, dass wir selber beteiligt sind an Angriffskriegen. Der Krieg in Afghanistan ist ein Beispiel dafür. Also, dass wir selber militärisch überhaupt nicht mehr bedroht sind. Wir sind aber durch andere Risiken bedroht, also beispielsweise zunehmende Entdemokratisierung, immer mehr Sicherheitsgesetze, immer weniger Bürgerfreiheiten. Und ich denke, dass wir dafür eigentlich auch die soziale Verteidigung brauchen. Auch um uns dafür einzusetzen, dass eben unser Land keinen Krieg mehr führt und keine Gewalt mehr ausübt international. Die Konzepte der sozialen Verteidigung sind eingeflossen in verschiedene Projekte und Maßnahmen, also zum Beispiel in das Konzept des zivilen Friedensdienstes, zum Beispiel die Nonviolent Peace Force, was eine internationale Organisation ist, die gewaltfreie Konfliktaustragung in Konfliktregionen in größerem Maßstab unterstützen und initialisieren will. Und es gibt da sozusagen immer eine Weiterentwicklung, die sich auch der aktuellen weltpolitischen Lage anpasst.
Okay, zum Schluss noch. Gibt es irgendwelche Parteien, die die soziale Verteidigung anstreben?
Wenn man sich mal die Bundestagswahlprogramme der Parteien anguckt, findet sich das da explizit nirgendwo. Mhm. Das war mal anders. Also in den 80er Jahren hatten die Grünen das auch in ihren Bundesprogrammen, in ihren Wahlprogrammen. Heute ist es schon ein Fortschritt, wenn sich Parteien einsetzen für zivile Konfliktbearbeitung in internationalen Konflikten. Ich sehe da noch viel Handlungsbedarf, also gerade für außerparlamentarische Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen, da nochmal politisch einen neuen Vorstoß zu unternehmen, dass die soziale Verteidigung auch für unser Land wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird und dass da noch Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Also da muss einfach noch Druck gemacht werden, dass die Parteien wirklich erkennen, wie viel Potenzial dieses Konzept hat und wo man das einsetzen kann.